Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Besondere bei uns ist, dass wir unsere Geschichten sehr aufwendig illustrieren. Das heißt also, jede Story wird mit über 200 Illustrationen erzählt, die so mit dem Text verwoben sind. Ja, die zeigen also irgendwelche Artefakte, Symbole, Orte, die in einem Roman eine Rolle spielen, geheime Schriften, alte Fotos, Grundrisse, solche Sachen eben. Und manche beinhalten sogar versteckte Rätsel und Hinweise, mit denen man sich aber nicht beschäftigen muss. Das ist also mehr optional. Es geht bei uns eher darum, dass man halt auf ganz besondere Art und Weise in die Story eintauchen kann. Und damit ihr euch ein bisschen was, also besser was darunter vorstellen könnt, habe ich euch hier mal unsere Bücher auch mitgebracht. Die lasse ich gleich mal rumgehen. Rumgehen bedeutet, ich würde mich unglaublich freuen, wenn die im Anschluss der Lesung hier wieder vollzählig hier vorne erscheinen würden. Fände ich klasse. Und ich fände es toll, wenn diejenigen von euch, die diese kleine Pause hier für ein Mittagessen nutzen, darauf achten, dass die Finger vielleicht nicht super fettig sind, wenn sie die in die Hand nehmen. Aber macht euch nicht zu großen Kopf. Wie auch immer, damit ihr euch mal, blättert mal ein bisschen rein, schaut euch das mal an, kriegt ein Gefühl dafür, was wir hier tun. Und ja, die tragende Säule. Die tragende Säule eines solchen Konzeptes sind natürlich immer die Texte. Und auch damit ihr da ein gutes Gefühl bekommt, haben wir hier den Tom Dowd eingeladen. Der Tom Dowd ist nicht der Autor der Amizaras Chroniken, das ist der Valerian. Valerian selber tritt nicht in der Öffentlichkeit auf und wird seit vielen, vielen Jahren von seinem nahen Freund Tom Dowd, der selber auch Autor ist, der ist der Autor der Anno Salvatio Zyklen, auch Dark Science Fiction Fantasy, und wird seit vielen Jahren von ihm würdig vertreten, wie ich finde. Und auch heute wird er wieder alles geben, um euch den Text etwas näher zu bringen. Wir lesen aus einem sogenannten Diariumband. Das sind Prequels zur Amizaras Trilogie. Und dieser Text ist noch nicht lektoriert, ist ganz neu. Dieses Buch ist noch nicht erschienen. Es ist, wie gesagt, für erwachsene Leser. Ich sehe gerade, es sind kaum Leute unter 16. Das finde ich in Ordnung. Ist immer so, der Gradmesser ist immer, also wenn Sie Ihr Kind, falls Sie jetzt Kinder anwesend sein sollten und Erziehungsberechtigte, falls Sie Game of Thrones gucken lassen, haben wir hier keine Probleme. Wenn Sie sagen, nee, das will ich dann doch nicht, könnte es sein, dass es vielleicht nicht ganz so passend ist. However, also wie gesagt, ich würde jetzt, während der Tom gleich liest, diese Bände mal rumgehen lassen, sodass diejenigen von euch, die noch gar nicht wissen, wie das hier sich vorzustellen haben, mal kurz reingucken. Gibt's bitte einfach weiter und am Ende wäre, wie gesagt, klasse, wenn Sie alle noch da wären. Wer eins davon kaufen möchte, wir haben da hinten einen Stand, 308, und da kann man die dann hier natürlich auf der Messe käuflich erwerben, signiert und so weiter und so fort. Gut, ja, ich würde sagen, dann genug der Vorrede. Feuer frei, Tom Dowd liest aus dem Diarium 264 AC. Die Diariumbände haben den Titel der Zeit, in der sie spielen. Das sind also in diesem Fall die Zeit der Punischen Kriege. Das ist so dieser Konflikt zwischen Rom und Karthago, und das ist so die Hintergrundsache davon. Zur Story selber, so zum Gesamtkonzept, sag ich noch ein bisschen was, wenn der Tom gelesen hat, weil das ist jetzt hierfür nicht weiter wichtig. Dann leg mal los.
Auf geht's. Aleolia, Südküste Sizilien, 815 vor Christus. Elissa, hauchte der alte Mann und taumelte. Was hast du? Der Becher in seiner Hand entglitt seinen Fingern. Der Alte stützte sich wankend auf eine Tischplatte und stieß einige Tiegel um. Eine Tonschale glitt über die Kante und zerschellte auf den steinernen Fliesen. Beruhige dich, antwortete die junge Frau, die einige Schritte entfernt mit einem verzierten gläsernen Trinkgefäß in der Hand an einem Pult mit zahllosen Schaltern und Hebeln lehnte. So ist es angenehmer für dich.
Du hast mich vergiftet, stöhnte der Alte und griff sich an die Kehle. Du hast...
Es ist nur ein Mittel zur Beruhigung.
Aber...
Mein lieber Kasat, sagte die hochgewachsene Frau, stellte ihr Glas ab und ging auf den Mann zu. Du wolltest mir doch helfen, nicht wahr? So oft hast du mich angebettelt, mir zu Diensten sein zu dürfen. Nun... Dein Flehen wurde erhört.
Kasat fühlte Übelkeit in sich aufsteigen. Da spürte er Elissas Griff an seinem Oberarm. Lass mich, stieß er aus und machte sich mit unkontrollierten Bewegungen los. Doch die Kräfte verließen ihn immer mehr und seine Beine drohten nachzugeben. Komm schon her, erklang Elissas Stimme neben seinem Ohr. Er fühlte wieder den Griff, doch diesmal konnte er sich nicht mehr wehren. Die junge Frau zerrte ihn auf einen grob gezimmerten hölzernen Stuhl mit Arm- und Rückenlehne zu. Kasat wurde auf die Sitzfläche gestoßen und mit dem Oberkörper nach hinten gedrückt. Obwohl der Alte kaum noch Gewalt über seine Glieder hatte, arbeitete sein Verstand völlig klar. Auch seine Sehfähigkeit war nicht eingeschränkt, sodass er Elissas weiteres Vorgehen genau verfolgen konnte. Sie begann, seine Arme mit breiten, ledernen Gurten an den Lehnen zu fixieren.
»Warum tust du das?«
wollte er wissen und bemerkte, dass seine Zunge schwer wurde. »Ich habe keine große Erfahrung mit dem Mittel, was ich dir verabreicht habe,« antwortete Elissa, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen. »Daher kann ich nicht einschätzen, wie lange die Wirkung hält.«
»Aber das brauchst du doch nicht tun. Ich...«
»Oh doch!« schnitt sie ihm das Wort ab und funkelte ihn mit ihren dunkelbraunen Augen an. »Ich kann in dieser Sache kein weiteres Risiko eingehen.« Elissa erhob sich und wandte sich um.
»Sache? Welche Sache?«
»Du wirst schon sehen,« gab sie zurück und trat an einen Studiertisch heran. Elissa beugte sich über einen Stapel Bücher und blätterte einige Seiten um. Kasat sah ihr dabei wie hypnotisiert zu. Nach einiger Zeit begann sie an einer Gerätschaft zu hantieren, die der Alte von seiner Position aus jedoch nicht genau erkennen konnte. Kasat schaute sich mit weit aufgerissenen Augen nach allen Seiten um. Sie befanden sich im Labor von Meister Heron, in das Elissa ihn unter einen Vorwand herbestellt hatte. Das ganze Gebäude glich eher einer Maschine als einem Haus. Überall waren Leitungen, Metallträger, Hebel und Armaturen zu sehen. Leuchtende Runen in glosenden Kristallen, die in goldfarbenen Fassungen steckten. Gläserne Kolben mit farbigen und fluoreszierenden Flüssigkeiten darin waren auf Verschlüsse geschraubt, die direkt aus den Wänden kamen. Einige von ihnen führten zu Tanks, die in das Mauerwerk integriert waren. Hinter den transparenten Wandungen schwebten Fleischklumpen in einer zähen Flüssigkeit und zuckten wie wild schlagende Herzen. An der Decke waren Rohre unterschiedlicher Größe verlegt worden, in denen leise gluckernd Kühlflüssigkeit zirkulierte.
»Was hast du mit mir vor?« fragte Kasat. »Willst du mich etwa töten?«
»Wo denkst du hin?« gab Elissa zurück, während sie mit ihren Vorbereitungen fortfuhr. »Ich brauche dich.«
»Wieso ausgerechnet mich? Nimm jemand anderes für deine Versuche.«
»Du bist alt«, stellte sie emotionslos fest.
»Erlaubst du dir etwa einen Spaß mit mir? Die meisten hier auf Aiola leben schon seit Jahrhunderten, einige noch viel länger. Du selbst bist kaum jünger als ich.«
»Du hast wohl schon einige Zeit nicht mehr in den Spiegel geschaut, wie?« Kasat wusste, worauf sie anspielte. Während sie dort stand, in der ganzen Schönheit unverbrauchter Jugend, mit langem schwarzen Haar, samtener, leicht gebräunter Haut und vollen Brüsten, war er ein alter Mann mit dünnen, grauen Haaren, tief in den Höhlen liegenden Augen, blasser Haut und gebeugtem Rücken. Denn im Gegensatz zu Kasat hatte sie sich mit den Ariach stets gutgestellt und war ihnen nützlich gewesen. Die übermenschlichen Wesen waren seit Äonen auf der Erde und wurden von den Völkern der Menschen entweder als Dämonen gefürchtet oder als Götter angebetet. Viele Agarti hatten mit der Zeit vergessen, dass sie weder das eine noch das andere waren. Kasat jedoch nicht. Er hatte es über die Jahrhunderte hinweg zunehmend als entwürdigend empfunden, sich ihnen anzubiedern. Daher war er seit längerem schon nicht mehr in den Genuss ihres Stroms gekommen, einer plasmaartigen Energie, die in flüchtigen Strömen aus den Rücken der unsterblichen Kreaturen austrat. Also war er gealtert und würde bald den Weg alles Irdischen gehen.
»Doch nicht heute!« Mit aller Willenskraft befahl Kasat seinen Armen, sich zu bewegen,
doch ohne den geringsten Erfolg.
Elissa beugte sich zur Seite, sodass er die Apparatur erkennen konnte, die vor seiner Peinigerin auf dem Tisch lag. Das Gerät bestand aus einer an einem Stiel befestigten Glaskugel, hinter deren Wandung in der unteren Hälfte mechanische Bauteile zu sehen waren. Ein dünner Schlauch trat dort aus, an dessen Ende, anderem Ende, ein kleiner Dreizack befestigt war. Der obere Teil der Kugel war mit metallenen Ornamenten versehen, aus denen der Stiel ragte. Dieser war etwa so lang wie ein Unterschenkel und teilte sich in drei kleinere Arme auf, aus denen Schläuche mit Spitzen an den Enden ragten.
»Dieses Ding«, brachte Khazad mühsam hervor. »Was ist das?«
»Das würdest du doch nicht verstehen«, antwortete Elissa.
»Ich kenne es«, nuschelte er. »Die Zeichnung, die Pläne.
Entspann dich einfach, du weißt ja doch nicht, wovon du redest.«
»Heron hat sie dir weggenommen«,
kam es kaum noch verständlich über Khazads Lippen.
»Du widersetzt dich seinen...« »Halt endlich die Klappe«,
fauchte Elissa, fuhr herum und schaute ihn mit blitzenden Augen an. »Ich tue nur, was Heron schon längst hätte tun sollen.« Ihr nervöser Blick huschte in diesem Moment zwischen den verschiedenen Labortüren hin und her. Sie waren alle geschlossen, vielleicht sogar verriegelt. Heron würde das jedoch nicht aufhalten. Und Elissa wusste das. Er war der Herrscher über diese kleine Welt der Agathi-Wissenschaften, die er seit Jahrhunderten im Geheimen betrieb. Und im Moment Khazads einzige Hoffnung auf Rettung.
»Wenn Heron dich erwischt, dann ist es aus mit dir«,
hätte er Elissa gerne entgegengehalten, doch er konnte seinen Mund nicht mehr bewegen. Obwohl der Wissenschaftler manchmal für Tage, Wochen oder gar Monate verschwunden war, hatte er die Angewohnheit, immer genau dann wieder aufzutauchen, wenn er seine Assistenten bei einer Nachlässigkeit erwischen konnte. Khazad hatte ihn schon 100 Mal dafür verflucht, doch jetzt wünschte er sich nichts sehnlicher, als dass der Alte durch die Tür kam.
»Wo treibt sich der verdammte Tyrann nur wieder herum?«, fluchte er innerlich.
Ein bollerndes Geräusch erklang und Khazad nahm aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Schwerfällig drehte er den Kopf. Elissa kam auf ihn zu. Sie schob mit beiden Händen einen niedrigen Wagen vor sich her, auf dem das Gerät mit der Glaskugel und den Schläuchen neben einer rechteckigen, 2 Ellen langen Kiste lag. Sie war etwa 2 Handbreit hoch und an den Seitenwänden waren neben einem Schlüsselloch verschiedene mechanische Teile zu erkennen. Elissa verband einen der Schläuche mit der Kiste, indem sie den kleinen Dreizack in passende Löcher auf einer kleinen Erhebung des Deckels steckte.
»Was ist da drin?«,
wollte Khazad fragen, doch er konnte nur hilflos dabei zusehen, wie Elissa die Apparatur am Stiel packte und in seine Richtung zog. Sie nahm die 3 kleineren Schläuche mit den Spitzen daran, hielt ihre Enden kurz an verschiedene Stellen von Khazads Körper, offenbar um zu prüfen, ob die Länge reichte.
»Nein«,
wollte der Alte ausrufen, doch es kam nur ein dumpfer, stöhnender Laut aus seinem Mund. »Also«, sagte Elissa und betrachtete eine der Metallspitzen, »das hier wird jetzt etwas unangenehm. Ich habe zwar medizinische Grundkenntnisse, aber ich bin kein Arzt und daher nicht bewandert in Narkose. Du weißt ja, die falsche Dosis kann einen Patienten töten. Daher muss ich dir die Stacheln bei vollem Bewusstsein ins Fleisch treiben. Ich glaube, das ist in deinem Sinne.« Khazad starrte sie an und konnte nicht einmal einen Laut von sich geben. Die Angst vor der Prozedur war genauso groß wie seine Sorge, seine Atmung könnte durch das ihm verabreichte Nervengift aussetzen.
»Es wird sich für dich lohnen«, fuhr Elissa fort.
»Ich hoffe es jedenfalls. In jedem Fall wirst du in die Geschichte eingehen. Was wir hier machen, ist seit 1000 Jahren nicht mehr versucht worden. Selbst die kühnsten unserer Vorfahren haben es bei ein paar wenigen Experimenten belassen und die Technik dann in die hintersten Regale ihres Archivs verbannt. Doch die Zeiten ändern sich. Wir können uns nicht länger zurückhalten. Wir müssen einen Schritt weitergehen.«
Elissa beugte sich über Khazad und riss mit beiden Händen sein Hemd auf, bis Bauch und Brust offen lagen.
Dann nahm sie einen der Schläuche und führte die Spitze an den Nabel des Alten heran. Khazad konnte seinen Kopf nicht mehr bewegen und musste daher die Augen verdrehen, um ihrem weiteren Wirken folgen zu können. »Wie gerne würde ich sagen, dass es nur ein kleiner Piekser ist«, sagte sie. »Doch leider...«
Dann stach sie zu. Die Metallspitze drang zwei Finger tief in seinen Bauchnabel ein. Khazad musste erkennen, dass nicht nur seine Wahrnehmung, sondern auch sein Schmerzempfinden voll intakt war. Es fühlte sich an, als würde sein gesamter Bauch aufgerissen. Der stechende Schmerz hat ihn normalerweise wie wild aufschreien lassen, doch er war vollkommen paralysiert. »Diese Geisteskranke«, fluchte er innerlich, »sie bringt mich noch um!«
Der Alte spürte, wie das warme Blut in seinen Schoß lief. Elissa nahm die nächste Spitze und setzte sie auf Khazads Solarplexus. Sie nahm einen kleinen Hammer zur Hand und justierte die Spitze noch ein wenig.
Dann schlug sie zu. Khazad spürte die Erschütterung am ganzen Körper. Er wünschte sich eine Ohnmacht herbei, doch er musste tatenlos mit ansehen, wie Elissa ihn weiter folterte.
Mit insgesamt 3 Schlägen trieb sie die Spitze in das knöcherne Geflecht. Dann zog sie an dem Schlauch, bis er auf Spannung war.
»Sitzt perfekt«, kommentierte sie mit einem Lächeln. Als Khazad schon dachte, das Schlimmste sei überstanden, nahm Elissa die 3. Spitze und packte ihn am Kinn. Sie drückte ihm den Kopf in den Nacken und er spürte eine Berührung in der Mitte des Unterkieferdreiecks, kurz über dem Zungenbein.
»Den ersten Teil haben wir gleich«, sagte sie ohne jede Emotion, als wäre der Vorgang das Normalste auf der Welt.
Dann drückte sie zu und Khazad spürte, wie die Metallspitze durch sein Fleisch fuhr und im Mund unter seiner Zunge wieder austrat. Sofort füllte sich alles mit Blut, das warm über seine Mundwinkel lief. Er hatte schon Angst, daran zu ersticken, doch Elissa löste seinen Brustgurt ein wenig und beugte seinen Oberkörper nach vorn, sodass das Blut über seine Lippen lief und nicht in seine Luftröhre fließen konnte. Khazad war gezwungen, dabei zuzusehen, wie sein roter Lebenssaft aus den drei Wunden den Körper hinabrann.
»Schau nicht so«, sagte Elissa, die seine Gedanken zu erraten schien. »Es sind nur kleine Einstiche, kaum schlimmere Verletzungen, wie Kinder sie sich beim Spielen zuziehen.«
Khazad verdrehte die Augen, schaute seine Peinigerin an und erkannte in ihrem Blick, dass sie tatsächlich glaubte, was sie da sagte. »Sie ist wahnsinnig geworden«, schoss es ihm durch den Kopf. »Oder war sie es schon immer und er hatte es nur nicht gesehen, es nicht sehen wollen?«
Elissa packte die Apparatur am Stiel und hob sie an. Sie fuhr mit den Fingern der anderen Hand in einer offenbar einstudierten Bewegung über die Muster am oberen Teil der Kugel, die für einen kurzen Moment aufglühten. Dann begannen sich die mechanischen Teile hinter dem Glas zu regen. Ein leises, rhythmisches, auf- und abschwellendes Klicken, wie von dutzenden kleinen Hämmern, war zu hören. Eine fluoreszierende Flüssigkeit schien durch dünne Schläuche zu zirkulieren und bläuliche Blitze von elektrischen Entladungen waren zu sehen.
Ein merkwürdiger Geruch stieg auf. Er schien aus der schwarzen Kiste zu kommen.
Bevor Khazad sich weiter darüber wundern konnte, begannen seine Nerven zu vibrieren, als würde in hoher Frequenz Stromstöße durch seinen Körper gejagt. Sein ganzer Körper erbebte und endlich verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, wusste er nicht, wie viel Zeit vergangen war. Das Beben lief noch immer durch seinen Körper. Das Gefühl wurde von etwas anderem überlagert. Die Knorpel in seinen Gelenken knackten überall, bis in jeden Finger und jeden Zeh. Dann kam ein Ziehen im Rücken dazu und im nächsten Moment schien sich seine ganze Wirbelsäule aufzubäumen. Sein Skelett wurde wie von unsichtbaren Kräften hin und her gebogen und die Sehnen und Muskeln spannten sich ohne sein Zutun. Plötzlich kam alles zum Stillstand. Khazad wartete unter stoßweisen Atemzügen darauf, wie es weitergehen würde. Dabei fiel ihm auf, dass seine Lungen viel mehr Sauerstoff aufnehmen konnten, als er es gewohnt war. Er schaute sich um. Alles schien farbiger zu sein. Er spannte seine Muskeln und sie fühlten sich so stark und voller Energie an, als könnte er damit sogar die Lederriemen zerreißen, die ihn noch immer an den Stuhl banden. »Was ist mit mir?« kam es über seine Lippen und seine Stimme klang tief und fest, nicht mehr so brüchig und heiser, wie er es seit Jahrhunderten von sich kannte. Dabei spürte er einen Fremdkörper im Mund. »Kannst du mich hören?« fragte Elissa und trat in sein Sichtfeld. Ihre Stimme klang so klar und deutlich, wie Khazad sie nie vorher gehört hatte, als wären seine Ohren zuvor von einer dicken Wollschicht bedeckt gewesen. »Was hast du mit mir gemacht?« wollte er wissen. In diesem Moment setzte sein Schmerzempfinden wieder ein. Er spürte die Metallspitze unter seiner Zunge und gleichzeitig den stechenden Schmerz in der Brust und am Bauchnabel. Khazad stöhnte auf und spuckte Blut. Er schaute an sich herunter und sah, dass auch die anderen Spitzen mit den Schläuchen daran noch immer in seinem Körper steckten. »Siehe selbst«, erklang Elissas Stimme und er schaute mühsam auf. Sie hielt ihm einen Spiegel hin. Er konnte sein Gesicht und seinen Oberkörper erkennen. Doch es war, als würde er in die Vergangenheit schauen. So hatte er als junger Mann ausgesehen. Jedenfalls fast. Das Haar war noch immer grau und dünn und die Haut mit Altersflecken übersät. Doch sein Bindegewebe hatte sich deutlich gestrafft. Seine Augen waren klar, die Brustmuskeln deutlich sichtbar. Er sah aus wie ein Todkranker, doch wie ein junger Todkranker. »Dein Körper wird sich in ein paar Monaten vollständig regeneriert haben«, sagte Elissa. »Das alte Gewebe wird ersetzt werden und auch dein Haar wird wieder wachsen. Du wirst mehr essen und etwas trainieren müssen, doch dann wird alles wieder so sein wie früher.«
»Wie hast du«, stammelte Khazad und bereute es aufgrund des in seinen Mund ragenden Metallstachels sofort.
»Man sollte nur Fragen stellen, deren Antwort man auch ertragen kann. Nicht wahr?« fiel ihm Elissa ins Wort und warf einen kurzen Blick auf den mechanischen Kasten. »Viel wichtiger ist doch, warum ich dich am Leben lassen sollte.« »Du brauchst keine Angst zu haben. Ich mag dich.« Khazad warf ihr einen zweifelnden Blick zu. »Na schön«, gab sie mit einem schelmischen Lächeln zurück. »Natürlich liegt es auch daran, dass ich sehen muss, wie es dir in Zukunft ergeht. Es könnte Nebenwirkungen geben.«
Khazad riss die Augen auf.
»Unerwartete Anpassungsprobleme, so etwas in der Art eben«, fuhr Elissa fort. »Mit anderen Worten, das Experiment ist noch nicht vorbei. Und deshalb wirst du mir auch nichts tun. Denn wenn es Schwierigkeiten gibt, bin ich die Einzige, die dir helfen kann.«
Khazad gab ein Knurren von sich.
»Nimm das«, befahl sie. Sie nahm eine Pille aus einer Dose und schob sie ihm zwischen die Lippen. »Das ist gegen die Schmerzen. Zu dumm, dass ich nicht warten kann, bis es wirkt.« Khazad schaute sie fragend an. Elissa beugte sich über ihn und griff nach dem ersten Schlauch. Es war der am Bauchnabel.
»Nein«, stöhnte er und schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Im Moment bist du noch verwirrt«, erklärte Elissa. Mit einem Ruck zog sie die Metallspitze heraus.
Khazad schrie auf
und vielleicht auch wütend, fuhr sie ungerührt fort. »Aber schon bald wirst du mir dankbar sein.«
»Dankbar?«
fragte Khazad undeutlich. Elissa griff zu einer Zange und setzte sie an seine Brust. Sie schloss die Greifbacken um die dort herausragende Metallspitze. »Genau das erwarte ich von dir«, sagte sie. »Ewige Dankbarkeit.« Mit einer einzigen Bewegung hebelte sie das Metall aus seinem Knochen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Sehr schön. Ja, vielen Dank, Tom, dass du mal wieder hier die Texte von Valerian, die ja nicht deine eigenen sind, trotzdem so fantastisch zum Leben erweckt hast und euch vielleicht einen kleinen Eindruck geliefert hat. Ja, wie so die Art des Erzählens ist. Vielleicht mal kurz ein bisschen was zum Hintergrund der Geschichte. Ihr habt gerade so ein paar Sachen ja schon mitbekommen. Ein Name ist dort gefallen. Worum geht es bei dieser Amitsaras-Chronik überhaupt? Es geht darum, dass es auf der Erde seit tausenden von Jahren Wesen gibt. Die sind bei den Babyloniern schon so als Dämonen wahrgenommen worden. Die Ägypter hielten sie für Götter, haben sie angebetet. Später hielt man sie für Engel. Und diese Wesen haben untereinander einen Konflikt. Und der basiert auf einem sehr, sehr alten Rätsel, was eines von ihnen vor tausenden von Jahren auf der Erde hinterlassen hat. Und da sie selber bislang nicht in der Lage waren, dieses Rätsel zu lösen, haben sie irgendwann den brillanten Einfall, mal auf die Menschen zuzugehen. Einige von ihnen haben sich ja ganz gut entwickelt in den letzten 1, 2, 3.000 Jahren und beginnen die halt jetzt zu manipulieren durch verschiedene Maßnahmen, durch Verführungen, Bedrohungen und Versprechungen. Und irgendwann macht sich halt eine Gruppe von Menschen auf den Weg und versucht, dieses Rätsel zu lösen, indem sie einer sehr alten Hinweisspur folgen, und dabei begleiten wir sie in diesen Romanen, in verschiedenen Epochen, hier wie gesagt gerade 204, also in diesem Fall sogar 800 vor Christus, über einen längeren Zeitraum. Wunderbar. Ja, jetzt habt ihr so einen kleinen Eindruck bekommen. Die Bücher sind, glaube ich, noch auf Wanderschaft. Da sehe ich eins, das ist schon mal gut. Eins ist noch, guck mal da, eins ist noch ein zweites da. Das ist schön, weil wir sind gleich am Ende mit unserer Lesung. Wenn ihr sie so langsam Richtung nach hier vorne bewegen könntet, wäre das ganz klasse. Ja, wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten Zeit. Können wir noch Fragen beantworten? Ich schaue mal kurz. Oh ja, also hat jemand eine Frage, die er loswerden möchte? Möchte jemand diese Chance nutzen und irgendetwas von uns wissen? Was die meisten interessiert ist, was kosten diese Bücher? Diese Bücher kosten 29,80 €. Und wir haben hier am Stand signierte Exemplare und das sind noch alles Erstausgaben. Das kann man daran erkennen, falls ihr reingeschaut habt, habt ihr vielleicht vorne im Buchdeckel entdeckt, da sind zwei Tarotkarten und in diesen Erstausgaben, da sind diese Tarotkarten drin. Die kann man also auch dann sammeln, die werden irgendwann vollständig sein. Im weiteren Verlauf werden wir die also komplett auffüllen bis zur großen Arkana, die bei uns 23 Karten hat. Die Fachleute hier werden wissen, normalerweise nur 22, aber aus storytechnischen Gründen, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, ist es bei uns halt eben eine mehr. Ja, eine Frage hier. Ja, die Frage lautete, ist das immer derselbe Autor, der diese Bücher schreibt? Bislang ist das der Fall. Also alle bisherig erschienenen Bände, das sind vier an der Zahl, sind von einem demselben Autor geschrieben worden. Genau, das kann sich in der Zukunft ändern möglicherweise. Im Augenblick ist es noch so, dass Valerian alle Bücher selber geschrieben hat. Genau. Ja, es gibt also vier Bände im Augenblick. Einmal die Trilogie. Und die Trilogie schließt diese Geschichte final ab. Übrigens auch nicht ganz uninteressant. Viele von euch kennen ja sicher diese Fantasy-Reihen, die irgendwann mal begonnen werden, vielleicht niemals zu Ende geführt werden. Bei einigen fragt man es sich noch, ob wir das noch mitbekommen. Bei uns ist es anders. Wir haben uns dafür entschieden, als erstes das Ende der Geschichte in Form einer Trilogie zu veröffentlichen, die auch komplett erschienen ist. Also ihr habt die Sicherheit, in jedem Fall ist die Geschichte zu Ende erzählt. Und diese Diariumbände, die erzählen jetzt Episoden aus der Zeit vor der Trilogie. So ist also der Zusammenhang. Als Einstieg empfehle ich mittlerweile so den ersten Diariumband, der hier auch gerade rumgewandert ist. Aber letztendlich kann man natürlich auch mit Band 1 starten. Das machen manche auch. Weitere Fragen? Ja, da ist noch eine Frage. Ich komme mal darüber. Ja, die Frage lautete, ob schon feststeht, wie viel Diariumbände es geben wird. Klare Antwort, nein. Wir haben jetzt, wie gesagt, den ersten 1893, also viktorianisches Zeitalter, veröffentlicht. Der zweite Band wird Mitte des Jahres erscheinen. Das ist der, aus dem wir gerade hier vorgelesen haben. In jedem Fall wird auch ein dritter noch erscheinen. Der spielt zur Zeit der Renaissance. Und diese sind in jedem Fall fest geplant. Die werden alle erscheinen. Danach werden wir dann neu bewerten und das Leserfeedback natürlich uns anhören, wie es angekommen ist, wo die Interessen hingehen. Und wenn der Erfolg weiterhin so anhält wie im Augenblick, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch noch weitere Diariumbände veröffentlicht werden. Wir haben noch massig an Geschichten, massig Episoden aus vielen, vielen Phasen der Menschheitsgeschichte zu erzählen, wo die Ariach eingegriffen haben, so heißen diese engelartigen Wesen, und das würden wir auch dann gerne tun. Gut, jetzt möchte ich die Moderatoren und die Organisatoren nicht gegen mich aufbringen. Von daher würden wir jetzt gerne unseren Vortrag hier beenden. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen, Anregungen, wir sind vorne am Stand, H302, und stehen da gerne bereit. Dankeschön. Heinz? Ja, wir sind 308, nicht 302. Dankeschön für den Hinweis.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.